Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klapdor und heute habe ich das Vergnügen, direkt mit zwei Herren im Podcast-Studio sitzen zu dürfen. Herzlich begrüße ich Dennis Krubel, Forst 42, eine unternehmerisch geführte Mehrbehandlerpraxis in der Nähe von Berlin. Herzlich willkommen, lieber Dennis.
Hi.
Und an meiner rechten Seite sitzt der liebe André Stappert, der bei uns in der Academy zuständig ist für Gesamtkoordination. Er hält die Fäden alle zusammen. Er hat ein hohes Gespür für Komplexität. Und ich bin sehr glücklich, dass André bei uns ist. Er ist als Historiker mit sozio-organisationalem Hintergrund, mit Niklas Luhmann und allem, was ihn begeistert, für diejenigen, die da etwas tiefer einsteigen mögen, bei uns an Bord und wird heute mit uns zusammen das Thema rund um die Kommunikationssoftware erhellen. Also, wir sitzen jetzt hier zu dritt, um euch, liebe Hörerinnen und Hörer, davon zu überzeugen, dass ab einer gewissen Praxiswachstumsstufe nichts an einer Kommunikationssoftware vorbeigeht. Nochmal eben für die Einordnung, wir haben in schon früheren Podcast-Folgen fallen lassen, haben auch dafür schon eine Skizze bereitgestellt in den Shownotes, die werden wir jetzt auch nochmal anhängen, dass rund um die Einstellung des dritten angestellten Zahnarztes, dritte angestellte Zahnärztin, verändern sich die organisationalen Abläufe grundlegend. Es verändert sich das gesamte Prinzip des Geldverdienens grundlegend. Die Erfolgslogik wird eine andere. Und die Komplexität steigt exponentiell ab diesem Punkt. Das ist eine Teamgröße von rund 15 bis 18. Rund um den dritten angestellten Zahnarzt ist aber ein größerer Marker. Und da geht es ja dann um die Frage, was ist denn dann anders? Es verändern sich Dinge in der Führung, es verändern sich Dinge in der betriebswirtschaftlichen Steuerung und das ist heute unser Schwerpunkt, es verändert sich etwas rund um den Strukturausbau und da haben wir heute eine sehr fokussierte Podcast-Folge. Jetzt habe ich viel geredet, lieber Dennis. Erzähl uns doch mal, welche Software nutzt ihr? Also Kommunikationssoftware möchte ich noch eben voranschicken. Es gibt Medikit, es gibt Slack, es gibt Teams, iKnow, A-Work, es gibt jede Menge. Und wenn wir jetzt hier spezifisch über eine reden werden, hängt das auch natürlich damit zusammen, dass es die ist, die in Dennis' Praxis Anwendung findet. Ja, lieber Dennis, an welcher Stelle trat denn eure Software in dein Leben und warum?
Das war ein Schlüsselerlebnis. Also hallo erstmal. das war echt ein Schlüsselerlebnis für uns. Wir haben ein ziemlich gutes organisches Wachstum hinter uns. Die Praxis ist bis auf jetzt gerade aktueller Stand 45 Leute angewachsen. Und man hat eben gemerkt, die Arbeitszeitmodelle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verändern sich. Das, was früher Vollzeit war, es sind heute alle nur erdenklichen Arbeitszeitmodelle und wir haben Mitarbeiterinnen, die sind eben nicht jeden Tag in der Praxis. Und in der Wachstumsphase kommt man natürlich immer wieder an den Punkt, dass neue Leute ongeboardet werden. Und so kam es dann mal dazu, wir hatten eine, damals haben wir es noch Dienstberatung genannt.
Ja. Dienstberatung.
Wir hatten eine, wie wir es heute, Teamsitzung nennen würden, ja, und eine frisch ongeboardete Mitarbeiterin, die war vielleicht 2 Monate bei uns, meldete sich zu Wort und sagte, eins muss ich hier mal loswerden, in so einer Riesenpraxis, das habe ich ja vorher nicht gewusst, hier kriegt man ja gar nichts mehr mit. Wenn du hier nicht 40 Stunden arbeitest, dann bist du eigentlich raus und erfährst immer alles als Letzte. Und während sie das so sagte, merkte man ziemlich viel Frust. Sie war gewohnt, überall, wo sie bisher gearbeitet hat, das Beste zu geben und hat sich dann hier ja quasi geoutet und sagte, ich kann hier gar nicht mehr funktionieren, weil die Informationen gar nicht zu mir vordringen und das bringt mich manchmal in die missliche Lage, dass ich in Fettnäpfchen trete, weil ich irgendwas nicht gehört habe. Das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich recherchiere mal, was es da gibt.
Ja, das war jetzt wieder meine Frage gewesen. Lösungsorientierung in dir verankert, in dir verkörpert, lieber Dennis, du gingst dann auf die Suche.
Ja, richtig. Ne? Wir haben natürlich erstmal über alle analogen Lösungen nachgedacht. Ich hatte mich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht mit Softwarelösungen beschäftigt. Also Whiteboard, die News des Tages im Aufenthaltsraum, was man da so macht.
Ja. WhatsApp-Gruppe?
WhatsApp-Gruppe gab es, also nicht, ja, doch, genau, gab es. Hat sich aber nicht als funktionell gutes Tool bewährt. Das kam eigentlich nicht in Frage, um dieses Problem zu lösen. Ja, und irgendwie kam mir dann so der Begriff der informellen Gleichberechtigung. Also unabhängig davon, ob du in der Praxis 10, 20 oder 40 Stunden arbeitest, war für mich das Ziel, dass die Leute alle eigentlich ein Recht darauf haben, dieselben Dinge zu erfahren, dass du hier keinen besser oder schlechter behandelst. Und ja, gut. Man konnte das googeln.
Dass es im Grunde auch in deinem Interesse als Unternehmer ist, dass alle Leute informiert sind. Ne?
Das absolut. Ist ja,
also das multiperspektivisch im Prinzip.
Multiperspektivisch. Die Leute haben es natürlich viel leichter, Teil des Teams zu sein, wenn sie wissen, was passiert. Die Prozesse laufen besser. Und ja, viele, viele andere Aspekte, die jetzt aus unserer heutigen Perspektive es fast unmöglich machen, so ein großes Schiff ohne geeignete Plattform zu lenken.
Genau, bevor uns natürlich sehr interessiert, was das im Detail bedeutet, kurzer Blick so auf die Abstraktionsebene. Was ist das so? Was passiert da organisationssoziologisch?
Ja, ich meine, es liegt ja fast auf der Hand. Ne? Also du hattest Anfang schon über unser Praxisgrößenmodell gesprochen und was passiert mit der wachsenden Praxis? Es wird quantitativ mehr und irgendwann schlägt das Ganze natürlich qualitativ auch um. Es wird alles viel komplexer und das bedeutet natürlich auch, dass wir dann irgendwann den Fall haben, dass genau die Leute sich irgendwie nicht mehr regelmäßig alle zu Gesicht bekommen. Dementsprechend geht einfach viel aneinander vorbei und untereinander verloren. Und ein ganz wesentliches Merkmal in der Organisationsentwicklung, wirklich im reinsten Sinne, wenn man so möchte, ist natürlich dann auch die Frage, wie binde ich Abwesende im Prinzip ein? Wie stelle ich sicher, dass sie sich weiter integriert fühlen, A, gesehen fühlen, aber B, auch wirklich ne, abgeholt fühlen? Was läuft denn hier gerade? Und ja, da ist so ein Kommunikationstool natürlich dann irgendwann unausweichlich, wenn man alle auf einem, idealerweise auf dem gleichen Kanal, der eine gewisse Verbindlichkeit hat, wo ich sicherstellen kann, dass ich zu dem Thema genau auch die Personen erreiche, die ich erreichen möchte, will oder soll, dass das sichergestellt wird. Und ich glaube, da ist so ein Kommunikationstool ein ganz entscheidender Fortschritt an vielen Stellen. Und ich glaube, du hast es ja gerade im Prinzip schon angedeutet, am Ende fragt man sich dann irgendwie, wie hat das eigentlich vorher alles geklappt oder warum ist uns das nicht früher eingefallen, ja, dass wir hier eine Lösung für brauchen, die genauso funktioniert und jenseits von den klassischen Medien, wenn man so sagt.
Ja. So Dennis, jetzt interessiert natürlich alle, wie bist du es denn angegangen?
Ja, für mich war wichtig, dass ich ein Tool finde, was mehrere Use Cases in sich vereint und dabei bin ich auf Medikit gekommen. Es gibt viele andere Programme, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Für uns hat sich dieses System eigentlich von Anfang an als sehr attraktiv dargestellt. Und das vor allen Dingen, weil wir gemerkt haben, dass es noch viel mehr Themenbereiche gibt, die wir damit eigentlich abdecken können. Es geht ja bei uns häufig in den Praxen um das Thema Qualitätsmanagement, was mehr so ein Stiefkind ist. Also ich muss es machen, aber habe keine Lust und keine Zeit. Hier haben wir schnell gemerkt, dass so eine Plattform oder so eine App, so eine Software vielmehr auch wie ein Wissensspeicher einer Praxis funktionieren kann. Ne? Dann sind ist so viel Wissen, was man erwirbt, jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr, was verpufft, was vielleicht Inselwissen von Einzelnen bleibt. Und hier haben wir entdeckt, dass wir auch gerade durch die Möglichkeit hier eine Begriffssuchfunktion zu nutzen, all unsere wichtigen Insights, die wir so auf der Reise mitnehmen, auch für andere Leute greifbar und findbar machen können.
Ja, und dann ist ja so dieser Hilfe noch eine Software. Dennis, was hast du davor? Also ich kann mir vorstellen, dann sind direkt jede Menge Stimmen in der Praxis aufgetaucht, die hier die große Fragen stellten.
Genau, die Komplexität, die unsere Softwarelösung erstmal vordergründig hat, ist natürlich Fluch und Segen zugleich. Ja, einerseits ist es sehr, sehr vielfältig, was man hier machen kann, welche Bedürfnisse eines großen Teams hier auch befriedigt werden. Auf der anderen Seite stellt es die Leute schon vor die Aufgabe, sich darauf einzulassen. Und umso wichtiger ist natürlich, dass der Onboarding-Prozess einmal seitens des Softwareanbieters, aber auch die feste Überzeugung, dass sowas Chefsache ist in der Praxis und dass das ernst genommen wird. Das ist enorm wichtig für die erfolgreiche Einbettung so einer Software.
Ich höre raus, du hast es zur Chefsache gemacht. Ihr seid mit 45 Leuten unterwegs, 7 Zahnärzte, du bist einer der Umsatzträger und du hast es zur Chefsache gemacht.
Genau.
Was hat dich dazu bewogen? Was hat das bedeutet, auch in Zeitportionen, in Prozessabläufen? Kannst du das beschreiben kurz?
Ja, grundsätzlich glaube ich, bin ich schon derjenige, der eine hohe Affinität für Struktur und für Softwarelösungen hat, weil ich hier auch ziemlich viel Potenzial sehe. Das hat dazu geführt, dass ich mich außerhalb meiner Arbeitszeit eben sehr intensiv einmal mit den Funktionalitäten auseinandergesetzt habe, aber viel mehr, und damit steht und fällt sowas auch, mich inhaltlich sehr, sehr stark involviere. Das mache ich auch heute noch, indem ich zum Beispiel wirklich fast jede Nachricht lese, die dort ausgetauscht wird, und auch ganz genau prüfe, ob es etwas ist, was ich kommentieren oder irgendwo, wo ich interagieren muss. Ja.
Was macht es mit Menschen, wenn da so eine neue Software kommt? Was geht da ab?
Ja, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt natürlich immer da zusammen, wie die einzelne Person vorgeprägt ist und wie viel Vorerfahrung sie natürlich auch mit der Einarbeitung in verschiedene oder neue Softwares hat. Ich glaube, es ist aber ganz entscheidend, dass man dann da immer von dem Anwendungsfall oder dem User ausgeht, der möglicherweise da die größten Schwierigkeiten hat, sich damit auseinanderzusetzen und da reinzufinden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dann diesen Personenkreis ganz besonders abholt. Und ich weiß nicht, auf welche Herausforderungen seid ihr an der Stelle vielleicht gestoßen, Dennis?
Eine Hauptherausforderung ist natürlich die Flut an Informationen, die plötzlich sichtbar wird. Und es erfordert ein ganzes Stück weit Disziplin, gerade am Anfang zu schauen. Und das ist ja, finde ich, eine Kardinalfunktion von solchen Programmen, dass man die Adressaten hier sehr, sehr genau festlegt. Ja, also man hat die Möglichkeit, Gruppen anzulegen, was es leichter macht in der Auswahl der Adressaten. Man hat die Möglichkeit, Einzelpersonen anzuwählen. Und hier war es in den ersten Monaten eine große Herausforderung. Und wir mussten sehr viel für Akzeptanz werben bei den Leuten, die gesagt haben, mir ist das einfach zu viel. Und der Schlüssel war am Ende, eine klare Regel aufzustellen. Für wen ist was wichtig und was nicht wichtig? Also da musste man auf die Kultur ein bisschen prägend einwirken. Und dann funktioniert das aber auch ziemlich gut. Und je mehr und je länger man die Software nutzt, desto mehr merkst du eigentlich, welche Themen vorher auf der Strecke geblieben sind und welche jetzt sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut gelöst werden. Also die Wirksamkeit und die Verbesserung für die Prozesse wird extrem schnell für die Mitarbeitenden erlebbar. Und dadurch steigt die Akzeptanz.
Wie oft gucken die Leute so rein oder haben sie eine App oder wie?
Genau. In unserem Fall ist es eine wirkliche App auf dem Smartphone, sowohl auf Android oder Apple-Geräten. Anfangs gab es kurz Bedenken darüber, ob diese App auf einem privaten Smartphone was zu suchen hat. Und wir konnten das eigentlich recht gut framen. Und die Leute sind dann auch recht schnell mitgegangen.
Gibt es eine Regel, wie oft sie da reingucken sollen?
Nee, wir haben da nichts schriftlich fixiert. Es gibt von uns ab und zu den Hinweis, dass wir Leute, von denen wir feststellen, dass sie ein sehr, sehr starkes Unterengagement haben, doch vielleicht darüber reflektieren, ob sie davon profitieren könnten, öfter reinzuschauen. Aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, hier ganz klare Regeln aufzustellen, weil es doch so ist, dass man sehr viel Zeit in der Freizeit in der App verbringt. Also das kann ich von mir sagen, aber das betrifft auch einen Großteil des Teams. Man merkt sehr unterschiedliche Affinitäten. Es gibt Leute, die das offensichtlich extrem genießen und sich da auch in ihrer Freizeit sehr stark beteiligen, damit auch einen sehr, sehr großen Beitrag zur erlebten Teamkultur leisten. Ja, und es gibt andere, die es reduziert nutzen, um am Ball zu bleiben, um proaktiv in die App hineinzugehen. Der Vorteil ist, dass du Push-Nachrichten aktivieren und deaktivieren kannst oder auch Abwesenheit im Urlaub einzustellen, sodass man ein Stück weit arbeitsrechtlich auch sauber bleibt und die Leute in der Lage sind, selber zu entscheiden, wie viel Engagement sie da haben möchten.
Und so die, sag mal, zwei zentrale Vorteile, wo du sofort festgestellt hast, so damit war sofort vieles anders?
Ja, das sind mehrere Dinge, aber was für mich besonders merklich auch zu meiner eigenen, ja, zu meinem eigenen Wohlbefinden zugetragen hat, ist, dass diese 150 Gedanken, die man als Unternehmer den ganzen Tag so mit sich herumschleppt, dann siehst du, hier ist die Fußleiste lose, da ist eine Glühbirne kaputt und ich habe schon zum 30. Mal gesagt, dass ich diesen oder jenen Prozess eigentlich gerne anders hätte oder ich möchte einer Mitarbeiterin Danke sagen, weil sie irgendwas erledigt hat, aber sie ist heute gar nicht im Dienst. Die schleppt man mit sich rum, die nimmt man mit nach Hause und irgendwann ist der Kopf rappelvoll. Ich kann all diese Gedanken jetzt quasi in Medikit verschriftlichen und damit sind sie aus dem Hinterkopf raus. Das heißt, so psychohygienisch hat so eine Applikation, glaube ich, für viele Leute, die da ein bisschen was loswerden können, auch einen Rieseneffekt. Ja.
Wie viel Zeit ist für dich bei der Einführung von Medikit mit der Sache verbunden gewesen?
Das kann ich nicht genau quantifizieren, aber.
Es macht dir einfach Spaß, ne? Höre ich so raus,
ja,
oder?
Ja, mir macht das Spaß. Für mich ist das toll, einfach weil ich jetzt erlebe, ja, vielleicht so. Man erlebt ja durch die Verschriftlichung auch die eigene Praxiskultur ganz anders, ne? Wir haben ein großes Gebäude, wir haben 11 Behandlungszimmer. Ich kann nur in einem gleichzeitig sein. Das heißt, all die schönen Dinge, die in anderen Zimmern passieren, der glückliche Patient oder das tolle Miteinander zwischen einer Zahnärztin und ihrer Stammassistenz, das erlebe ich ja nur vom Hörensagen. Und dadurch, dass aber hier in dieser App auch kommuniziert werden kann über diese Dinge, ist das ehrlich gesagt ein sehr, sehr schöner Abschluss des Tages, wenn man so abends noch einmal kurz durchschaut, welche Nachrichten habe ich noch nicht gelesen. Oder hier gibt es so eine Art Facebook, ja, das nennt sich Moments bei uns, wo ein Foto hochgeladen wird und ein paar Kommentare da sind. Und wenn es einfach nur das Dankeschön ist für einen Kuchen, der von der Auszubildenden gebacken wurde. Ja, also erlebte Teamkultur auch für den Chef immer irgendwie noch ein sehr positiver Impuls.
Das heißt, du achtest schon drauf auch, dass solche Dinge bewusst geteilt werden und dass so die positive Stimmung, die aus dem mitgebrachten Kuchen oder der zufriedenen Patientin entstehen, auch für alle erlebbar wird, ja?
Ganz genau, das ist mir sehr, sehr wichtig. Das hat am Anfang ein paar Impulse gebraucht, um da auch eine breite Bereitschaft zu erzeugen, dass die Leute sich hier wirklich stark involvieren, was unser Wunsch und unsere Hoffnung war. Der Schlüssel zum Erfolg war einfach, das eigene Engagement extrem hoch zu halten. Die ersten Moments kamen alle von mir oder von meiner Frau. Und man hat dann aber schnell gemerkt, dass da eine Eigendynamik entsteht. Und die ist jetzt gerade wirklich großartig.
André, was würdest du Praxen empfehlen, wo nicht der Chef selber diese digitale Affinität so trägt, aber wo dennoch die Einführung einer solchen Software im Grunde eine zwingende Notwendigkeit ist?
Also wenn es dann sich nicht jemand anders findet, der entweder viel Erfahrung damit hat oder eben entsprechend eine Affinität entweder zu Software oder aber zu solchen kleineren Prozessveränderungsmaßnahmen, weil nichts anderes ist das ja im Prinzip auch. Ne? Also die Implementierung einer neuen Software, gerade einer Kommunikationssoftware, ist ja ein Veränderungsprozess im Kleinen. Ja. Also es müssen alle abgeholt werden.
Ist das nicht eher was Großes?
Das kommt immer drauf an, glaube ich, ne? Wie es behandelt wird und auf wie viel Widerstand es möglicherweise stößt oder nicht. Ich glaube, es kann ganz schnell zu was Großem werden, wenn es eben nicht vernünftig begleitet wird. Und sollte sich dann wirklich in der Praxis niemand finden, der von sich aus sagt, ja, das ist, das könnte ich zu meinem Leib- und Magen-Thema machen, dann sollte man wahrscheinlich sich auf jeden Fall von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich dann jemanden mit ins Boot zu holen, der da entsprechend Erfahrungen mitbringt und solche Rollouts oder Implementierungen mit entsprechender Erfahrung schon mal vorgenommen hat und dann da auch entsprechend einwirken kann.
Also extern im Grunde?
Auf jeden Fall, ja. Also ich würde das nicht sich selbst überlassen, ne? Oder wirklich dann irgendwo abladen bei jemandem, der sich nicht damit identifiziert, weil ich glaube, dann geht es nach hinten los.
Wobei ich glaube, die eigentliche Stärke kann das Programm dann ausfahren, wenn wirklich jemand intern darauf achtet, genau auf diese vermeintlichen Kleinigkeiten, ob jetzt, ne, der Kuchen oder die tolle Google-Bewertung in die Breite geht, oder Dennis?
Ja, also ein Kernaspekt für die erfolgreiche Einführung ist das Onboarding seitens des Softwareanbieters, denn die Komplexität erschließt sich hier und da nicht von selbst. Und um das volle Potenzial auszuspielen, braucht es in den ersten Wochen eine gute Begleitung. Die haben wir hier erfahren, da waren wir sehr glücklich drüber. Und ja, der zweite Aspekt ist, wenn der Chef selber nicht der Digitalfreak ist, braucht es im Team Leute, die sich hundertprozentig dafür engagieren. Und ich denke, auch gerade bei großen Strukturen sollte da auch ein nicht unerheblicher Stundenanteil dann in der Software verbracht werden. Bei uns ist zum Beispiel unsere QM-Assistentin, die das gesamte vorher im Intranet gespeicherte Qualitätsmanagement jetzt sukzessive in das Medikit übertragen hat, um nur einen Aspekt zu nennen. Ja.
Was ist mit Krankheitsabmeldung? Wie war das vor Medikit? Wie ist es jetzt?
Das ist interessant, ja. Also die Krankheitsabmeldungen liefen bis dato ja ausschließlich über unsere Praxismanagerin, die für den Dienstplan zuständig ist. Das heißt, sie hat teilweise dann am Sonntag schon den Anruf oder die WhatsApp-Nachricht bekommen und hat dann im Bitte-Bitte-Modus ihr Team versucht zu aktivieren für Vertretung. Ja, und was wir jetzt gerade erleben, es ist fast nochmal so ein neuer Impuls, der jetzt gerade recht frisch zu sehen ist. Krankheitsmeldungen kommen in Medikit als Nachricht, werden an das gesamte Team adressiert. An das gesamte Team adressiert. Darüber haben wir viel diskutiert, ob wir das okay finden oder nicht, ob das nur was fürs Praxismanagement ist. Wir haben das tatsächlich jetzt akzeptiert, dass es ins gesamte Team geht. Und was wir merken, ist, dass da ein extrem hohes Engagement stattfindet. Zunächst haben wir ja den Umstand, dass 20, 25 Leute Genesungswünsche über die App kommunizieren. Auch das waren bisschen Diskussion, ja.
Würde ich jetzt so als Verfechter von Effizienz sagen, lässt sich das vielleicht irgendwie reduzieren, oder?
Genau.
Wahrscheinlich nicht.
Nein, das war auch unser Gedanke, ob man hier interveniert und sagt, Leute, gerade in Krankheitsphasen, wir haben gerade Grippewelle, ist das schon nicht unerheblich, was da so auf der Timeline ist. Aber der andere Aspekt war, dass wir gesehen haben, dass das ja offensichtlich ein Bedürfnis ist, dass Leute proaktiv da reingehen und da ihre Anteilnahme ausdrücken. Und zeitgleich haben wir festgestellt, dass das Suchen nach Vertretung im Aufwand komplett abgenommen hat und sich sozusagen proaktiv Leute melden, die sagen, Mensch, es tut mir super leid zu hören, dass du Fieber hast. Ich habe das geregelt, mein Mann bleibt bei den Kindern, ich komme arbeiten. Und welcher Unternehmer ist darüber nicht glücklich?
Ja? Also das ist ja phänomenal.
Praxis in Selbstverwaltung und ja.
Das heißt, dass wirklich über den Einsatz von Medikit auch ein sozialer Prozess stattgefunden hat oder ein kulturbildender Prozess?
Kultur wird erlebbar. Ich glaube, dass dieses positive Mindset in all unseren tollen Mitarbeitern immer schon drin gewesen ist. Aber die Sichtbarkeit, das ist für mich so der entscheidende Punkt, auch für mich als Chef. Ich habe natürlich einen Stimmungsbarometer. Ja, je höher das Engagement im Medikit, und wir haben tatsächlich ausschließlich ein positives Engagement. Ich hatte so mal die Befürchtung, dass das vielleicht so zum Kummerkasten wird oder wie wir das aus sozialen Netzwerken kennen. Ja, der Shitstorm, den jeder befürchtet, wenn man vielleicht mal mit einer etwas holprigen Entscheidung auf sein Team losgegangen ist. Aber vielmehr finde hier ein sehr konstruktiver Austausch statt. Und je höher das quantitative Engagement oder auch das qualitative Engagement ist, desto mehr habe ich als Unternehmer natürlich das Gespür, dass das alles auch ganz gut funktioniert. Ja.
André, was sagt der Organisationssoziologe zu diesem Kulturbildung über eine Software? Das ist ja schon faszinierend. Hm?
Ja, wobei, also definitiv, ich glaube, Dennis hat das entsprechende Stichwort schon reingeworfen. Also es macht das Team erleben oder sowas, denn es wird abbildbar und es wird ja auch irgendwie wieder aufrufbar. Es ist ja nicht verloren. Ne? Wir haben ja man kann wieder darauf zurückgreifen, man kann auch mal darauf zurückkommen. Und ich glaube auch diese Suche nach Vertretung ist ein wunderbares Beispiel, weil sich alle zum gleichen Zeitpunkt angesprochen fühlen. Ne? Also es wird nicht nach einer, gefühlt bin ich jetzt der Erste, der gefragt wird, bin ich der Dritte, der gefragt wird, oh, haben sie schon, eigentlich ist noch was offen, sondern alle sehen, jetzt ist das Ganze schon irgendwie 10, 20, 30, 40 Minuten oder wahrscheinlich deutlich länger zum Teil drin. Und vielleicht kriege ich es ja doch irgendwie organisiert. Und ich glaube schon, dass das irgendwie diese Sichtbarkeit da nochmal einen entsprechenden Einfluss hat. Und gleichzeitig, um das irgendwie einmal nochmal abzurunden, ich glaube ganz einfach, dass eine grundlegende Kultur dafür aber vorher schon vorhanden sein muss, damit das Ganze sich entwickelt. Also es ist so ein dialektischer Prozess. Ne? Das, was da ist, wird dann da an der Stelle verstärkt. Und ich glaube, wenn wir eine Ausgangssituation haben, die schon äußerst schwierig ist, dann darf man ohne intensives Einwirken auch nicht erwarten, dass dann hiermit auf einmal alles wunderbar und einfach und schön wird, sondern ich glaube, das ist dann auch immer gleich oder das darf man sich dann auch zugute halten, dass im Vorfeld hier schon vieles richtig gelaufen sei.
Das heißt, es ist gar kein Selbstläufer, ne? Und ich darf ja einiges sicherlich so einstellen, dass es dann in diese positive Kulturwirkung geht, oder?
Auf jeden Fall und auch dranbleiben und wenn man dann doch das Gefühl hat, hier läuft was in die falsche Richtung, dann mal gucken, wie man das Ganze wieder in andere Bahnen gelenkt bekommt.
Wie machst du das denn? Du checkst dann und wenn da irgendwelche merkwürdigen Dinge stehen, dann wirkst du ein oder wie ist das so?
Ja, wie gesagt, das ist im Prinzip fast nicht notwendig.
Auch am Anfang nicht?
Ich könnte mich gar nicht konkret an ein Beispiel erinnern, wo ich mich erschrocken habe und intervenieren musste. Wir haben in der Einführungsphase, und das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, zunächst dem Team gesagt, warum wir das tun. Also nicht Software der Software wegen oder die Befürchtung der Entmenschlichung, jetzt wird das alles nur noch digital gemacht, weil die Leute nicht mehr miteinander reden wollen. Da muss man sofort entgegenwirken. Das ist entscheidend, den Leuten mitzugeben, was wir damit eigentlich erreichen wollen. Das ist
wolltet ihr damit konkret erreichen? Was war dein Satz dazu?
Zunächst natürlich eine Effizienzverbesserung von Prozessen, informelle Gleichberechtigung, das erlebbar machen der eigenen Teamkultur, eine Plattform, um Dankbarkeit sichtbar zu machen. Zeitgleich, dadurch, dass die Sachen ja nie da rausgelöscht werden, hat man auch wie eine Timeline seiner eigenen Praxis. Und das führt wiederum auch zu einer gewissen Ernsthaftigkeit der Leute, weil jeder weiß, das, was ich da reinschreibe, das zählt. Das verhallt nicht in den Fluren der Praxis. Und
das heißt, du musst es auch keine Regeln aufbauen, sinngemäß, Leute, wir bleiben hier höflich, wir benutzen positive Worte. Sowas war nicht nötig.
Das wurde einmal formuliert, dass wir uns hier einen positiven, lösungsorientierten Umgang wünschen, aber das betrifft ja nicht nur die Software, sondern die allgemeine Art, wie wir die Praxis führen.
Ja.
Wir hatten anfangs darauf hingewiesen, dass man sich beim Interagieren dort überlegen muss, welchen Adressaten ich anklicke und wen ich nicht anklicke, um eben die Flut an Informationen ein ganz klein bisschen zu bündeln. Genau, und das waren mündlich gesetzte Regeln.
Also und dann nochmal so ein organisatorischer Nachjustierungsprozess, ja, wo du dann nochmal Gruppen ein bisschen anders zugeschnitten hast oder?
Genau, die Gruppen legt man selber fest. Man ist in dem Augenblick spätestens gezwungen, überhaupt die eigene Organisationsstruktur der Praxis einmal zu durchdenken.
Ja.
Habe ich denn überhaupt Teams? Wenn ja, welche? Wer gehört zu diesem Team? Wer gehört dort nicht dazu? Und das ist dann am Ende des Tages ein Abbild deiner eigenen Organisation.
Gut, abschließende Frage an dich, Dennis. Du kannst ja dann durchaus auch in diesem Fall Medikit, wobei nochmal eben andere, ich glaube, mit unserer Referentenkollegin Uta hast du mal geredet, das sind noch andere.
Genau, also es scheint zumindest so aktuell so ein bisschen die Beobachtung zu geben, dass Teams immer gefragter wird oder beziehungsweise ihr zumindest öfter in Gesprächen mit Teilnehmerinnen unserer Lehrgänge irgendwie begegnen und dass da zum Teil auch eine Unsicherheit herrscht, also es, dass es durchaus diese Fälle gibt, dass es nicht zur Chefsache erklärt wird oder dann vielleicht doch auf einer Position landet, wo sich der oder diejenige nicht so unbedingt zu 100% mit wohlfühlt. Aber ja, das ist genau, Teams, Slack habe ich jetzt selber, ist mir noch nicht begegnet, aber es, ja, wie gesagt.
Ich habe zwei, dreimal gehört, dass es Slack war oder ist.
Genau, also am Ende, wenn so ein paar Grundfunktionen, glaube ich, abgedeckt sind, entscheidet auch weniger das Tool selber über den Erfolg, als genau die Begleitmaßnahmen und die Haltung, mit der das Ganze angegangen wird, sowohl bei der Implementierung als auch dann hinterher bei der regelmäßigen Nutzung.
Okay, es ist also insofern auch kulturell eine Verstärkung des Bestehenden.
Auf jeden Fall spiegelt ist das bis zu einem gewissen Grad wieder, klar.
Ja, ja. So, jetzt tatsächlich die letzte Frage an dich, lieber Dennis. Du kannst es ja auch Medikit als Sprachrohr der Leitung sehr gut nutzen. Das heißt, kannst du es nochmal eben sagen, wofür nutze es gerne und wofür sagst du, liebe Kollegen, Obacht, dafür benutze ich es gar nicht?
Ja, ich finde, es ist extrem wertvoll, wenn man es im täglichen operativen Geschäft ganz systematisch einsetzt. Das heißt, die Dankbarkeit des Chefs erlebbar machen. Informationen teilen, einfach auf der Sachebene, tägliche organisatorische, strukturelle, gerätetechnische Belange der Praxis schnell regeln, Gerät ist kaputt, muss schnell repariert werden, dann auch sichtbar machen, welche Dinge erledigt wurden, sodass für die Leute eine Verlässlichkeit darauf besteht, dass dieser sehr geräte- und materialintensive Beruf, der ja häufig auch im Tagesgeschäft ins Wanken gerät, wenn Dinge nicht so funktionieren, dass hier im Prinzip eine Sicherheit erzeugt wird, dass der Grundprozess läuft. Was es nicht ersetzt, ist den direkt erlebten physischen Austausch. Also es fehlt Gestik, Mimik, Tonlage, Atmosphärik. Und man sollte nicht glauben, dass das Team-Meeting, das Get-Together, das gemeinsame Quatschen im Aufenthaltsraum, dass das dadurch ersetzt wird. Aber es füllt eine Lücke, die riesig groß wäre, wenn man so ein Tool nicht in der Praxis einsetzt.
Wunderbar. Also eine wunderbare Unterstützung für Effizienz. Wir wissen ja alle, je größer die Praxis wird, desto wichtiger sind die Effizienzprozesse. Und da leistet dann die Kommunikationssoftware einen erheblichen Beitrag. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, das habt ihr als Appell verstanden. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen und freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss.